Da kriegst du wieder viel Fett ab, wenn ich das jetzt sage. Wenn du sie liebst, dann müsstest du ihr doch noch mal einen geilen Orgasmus mit jemand anders gönnen.
Wenn sie zu dir sagst, du Christian, pass auf, am letzten Wochenende musst du sagen, da bin ich mit Schnick, Schnack, Schnuck ins Bett gegangen, dann würdest du die Beziehung beenden?
Ja, natürlich. Aber ich würde nicht
leiden. Du bist aber sehr dünnhäutig.
Ich mag diesen Schmerz.
Du magst den Schmerz, aber ich sag mal...
Weil ich dann spüre, wie sehr ich geliebt habe.
Gut, jetzt kann man natürlich Mitte 40 sein und seit einem halben Jahr in der Beziehung und irgendwie jeden Tag übereinander herfallen ist was anderes. Aber reden wir mal über... Egal
übereinander
wie,
herfallen ist ja romantisch, wie du das ausdrückst.
Ja,
meinst du das so?
Ich meine das genau so.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dochs.
Das ist die vierte Folge der dritten Staffel von 40 plus die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber, ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dochs, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir besprechen die Probleme und Herausforderungen, aber auch die Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Wenn wir frisch verliebt sind, in eine Beziehung, in eine neue Beziehung reingehen, dann ist das Begehren groß. Was passiert damit aber, wenn die Beziehung schon ein paar Jahre besteht? Das ist unser Thema in dieser Folge. Wie wichtig ist Sex in langen Beziehungen und wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um? Die Frage ist, brauchen wir das, um eine glückliche Beziehung zu führen?
Was verstehst du unter Sexualität?
Miteinander schlafen.
Also das ist Sexualität, miteinander schlafen.
Ja, miteinander schlafen, sich begehren, aufeinander Bock haben wollen. Und
andere sexuelle, also andere Techniken sind keine Sexualität.
Doch, natürlich, du kannst
streicheln,
auch...
Streicheln, Sex?
Ja, schon. Ja, na, okay, pass auf, dann...
Ja.
Körper, ja, okay, dann fassen wir es weiter. Dann geht es darum, dass du körperlichen Kontakt hast, erotischen Kontakt, Sexualität, schmusen, küssen...
Also sich Erotik in den zählt auch dazu.
Erotik, okay, dann...
Das zählt auch dazu.
Können wir es Erotik nennen?
Ja, ja, nennen wir es Erotik, ja.
So, was ist damit in den langlaufenden Beziehungen? Denn das ist kein Geheimnis und alle Zahlen sagen das und Umfragen und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort, dass je länger die Beziehung anhält, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen oder sogar den meisten Fällen es so ist, dass dieses zwischenmenschliche, erotische Ding nachlässt. Ja. Und manchmal sind die Leute damit ja auch ganz fein nach dem Motto, ja, brauche ich gar nicht mehr so und so weiter. Aber häufig ist der Fall der, dass es bei einem mehr nachlässt als beim anderen und dadurch entsteht Unzufriedenheit und ein Problem in der Beziehung.
Ja.
Behaupte ich das jetzt nur oder kannst du das bestätigen?
Nein, die Zahlen stimmen, so was man aus Statistik weiß, stimmt. Und das Interessante ist, die Sexualität lässt nach, wie sie beginnt. Also sie beginnt ja meistens mit Zärtlichkeiten, mit Küssen. Und aus dem Küssen ergibt sich dann Petting und aus dem Petting ergibt sich dann miteinander Schlafen. Und so, also es fängt ja so an, dass es so sanft beginnt. Und dann
wie, innerhalb von einer Beziehung oder meinst du innerhalb des Liebesaktes?
Beziehung. Nein, innerhalb einer Beziehung.
Okay.
Also du lernst deine Frau kennen, dann küsst du sie erstmal, also vorher vielleicht noch ein nettes Gespräch oder sowas und dann küsst du sie und dann streichelst du sie und dann entwickelt sich immer mehr, bis man letztlich miteinander schläft.
Ja.
Das Interessante ist, es hört auch auf die gleiche Art und Weise auf, innerhalb der Beziehung die Menschen küssen nicht mehr. Also ein Ehepaar zu finden über 40, die noch wirklich leidenschaftlich miteinander, nicht Küsschen, sondern wirklich die leidenschaftlich noch miteinander küssen oder die sich leidenschaftlich miteinander streicheln, die ein leidenschaftliches Vorspiel haben, ist selten. Das wird immer seltener. Und das nachher,
was du meinst, über 40 Jahre Beziehung oder
ich meine
über 40?
Deine Generation.
So, okay, alles klar. Ja, okay.
Dass die dann halt, und es verliert sich dann immer weiter, sodass letztendlich dann noch zum Schluss die Penetration überbleibt.
Mhm.
Ganz extrem bei vielen Paaren, die ich so habe, dass eben wirklich nur noch Penetration ist, teilweise auch eben auf Wochentage beschränkt, ohne Vorspiel, also eben Mittwoch und Samstag sind die deutschen Tage. In deiner Generation schläft man zweimal die Woche miteinander und das beschränkt sich auch wirklich nur auf den Vorgang als solchen. Und danach gibt es auch kein Nachspiel oder sonst was, sondern es wird sozusagen nur erledigt.
Boah, da war jetzt sehr viel drin. Vor allen Dingen stolper ich über das, also die Tage, und du sagst zweimal die Woche. Ich kenne aus Erzählungen viele Paare
Mittwoch
in meiner Generation, die wo zweimal die Woche schon viel wäre. Aber über die Häufigkeit gleich sprechen. Grundsätzlich die Frage, gut, jetzt kann man natürlich Mitte 40 sein und seit einem halben Jahr in der Beziehung und irgendwie jeden Tag übereinander herfallen ist was anderes, aber reden wir mal über, egal
wie... Übereinander herfallen ist ja romantisch, wie du das ausdrückst.
Ja,
meinst du das so?
Ich meine das genau so.
Du Du fällst über deine Frau her, oder was?
Wenn sich die Gelegenheit... Nein, Moment. Also das wäre so, dass ich dann über sie herfalle. Ja. Ich meine, übereinander herfallen.
Achso, man fällt über also eine Art Quickie. So.
Ja, auch, ja, natürlich, ja, klar. Weil okay, da kommen wir vielleicht auch noch...
Also deine Sexualität besteht aus einem übereinander herfallen.
Nicht nur, aber auch.
Auch.
So, darauf wollte ich... Auf meine Sexualität können wir später noch zu sprechen kommen. Jetzt zunächst mal... ich wollte ja nur sagen, wenn man so alt ist wie ich, gibt es ja Partnerschaften, die sind erst seit kurzem zusammen,
ja,
und da ist vielleicht die Erotik noch prickelnd und mit dabei. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sind jünger als ich, die sind seit vielen Jahren zusammen und da ist das nicht mehr so. Die Frage ist zunächst, ist das überhaupt wichtig für eine Beziehung? Oder kann man auch sagen, wenn das nach vielen Jahren sich ausschleicht, wie du es gerade eben beschrieben hast, ist das auch völlig in Ordnung. Wenn das nun mal der Lauf der Dinge ist und bei den meisten Menschen so ist, dann ist ja auch okay.
Es ist nur der Lauf der Dinge, wenn Menschen nicht aktiv etwas für ihre Sexualität tun. Das Verrückte ist ja, dass wir, wenn wir uns kennenlernen, am Anfang sind wir voller Ideen, voller Kreativität, dann machen wir oft ganz viel und holen uns vielleicht sogar Sextoys oder holen uns noch Impulse über Filme. Und umso länger wir zusammen sind, desto weniger tun wir für die Beziehung und desto weniger tun wir auch bewusst, also auch für die Sexualität. Eine Frage an die Paare, immer wieder von mir, was tun sie ganz bewusst für ihre Sexualität, was tun sie für ihre Erotik?
Wobei kurz Einspruch, ja. Also ich meine schon, dass ich glaube, es gibt da schon im Laufe der Zeit eine gewisse Lernkurve. Also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus Sexualität ganz am Anfang, klar ist die Lust vielleicht groß, ja, aber die Sexualität wird im Laufe einer gewissen Zeit besser, ja, weil du jetzt Sextoys, verschiedene Praktiken, ja, Fantasie und so weiter, ja, ansprachst. Ich glaube nicht, dass man da gleich mit der Tür ins Haus fällt und am Anfang so loslegt, sondern dass das eine Steigerung hat im
Laufe
der Zeit.
Und das sind die ersten 10 Jahre so, dann wird es intensiver.
Das ist schon viel. Ne?
Und es könnte natürlich so sein, Sexualität könnte sich wunderbar entwickeln, wenn die Menschen lernen würden, miteinander zu reden.
Ja, aber stopp, noch, aber der Vorher ist ja schon die Frage, braucht es das überhaupt? Also müssen wir...
Ja, es braucht die Nähe. Wir Menschen brauchen körperliche Nähe.
So,
wir brauchen die Wärme. Ob wir Sex brauchen, so wie du es verstehst, mit dem miteinander herfallen, mit der Penetration, das ist noch was anderes. Aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall Nähe.
Mhm.
Wir brauchen Kuscheln, wir brauchen Zärtlichkeit und wir brauchen eine gute Atmosphäre und wir brauchen, wenn wir einen guten Sex haben wollen, Kommunikation.
Ja, aber noch, ja, ich will es,
ja,
auch wenn
es sich
jetzt
genau
zum wiederholten Male... das heißt, für eine lang anhaltende Beziehung ist es wichtig, dass man körperliche Nähe hat. Ob das jetzt Sexualität mit Penetration ist, sagst du, ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Aber du brauchst eine körperliche Beziehung in einer Paarbeziehung.
Ja. Und das habe ich schon mal in einer Folge gesagt. Ich denke, wenn die körperliche Nähe sich verliert und wenn die Zärtlichkeit vor allen Dingen sich verliert, dann ist eine Beziehung am Ende. Dann ist es eine Freundschaft. Das kann dann auch eine Wohngemeinschaft sein oder so. Mhm. Aber das, was die Intimität zwischen zwei Menschen ausmacht und was auch wirklich die einzige oder eine der wenigen Möglichkeiten ist, meine Zuneigung und meine Gefühle auszudrücken, ist halt in der Sexualität und in der Erotik und in der Zärtlichkeit.
Mhm. Ja, aber nochmal, also zur körperlichen Nähe gehört nicht zwangsläufig
miteinander schlafen.
Den Sex, wie ich ihn am Anfang definiert habe. Okay, das ist ja schon mal was. Halten wir fest, dass du sagst, die körperliche Beziehung, Nähe, die braucht zueinander.
Und halt noch was dazu, weil wir sprechen ja immer als auch wir Therapeuten von Sexualstörungen. Das ist ein Begriff, an dem ich mich total störe, weil das bedeutet, wenn etwas gestört ist, würde es ja bedeuten, es gibt eine Norm.
Ja.
Und davon muss man sich mal freimachen. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich ganz viele Patienten habe, die kommen zum Beispiel mit einer erektilen Dysfunktion. Erektile Dysfunktion, also mit Potenzschwäche. Und das wird als Störung bezeichnet. Und das ist falsch, weil niemand hat definiert, dass ein Glied immer stehen muss.
Mhm.
Oder die Frauen kommen mit einer Orgasmusstörung. Also sie haben keinen Orgasmus. Und wer hat denn definiert, dass es eine Störung ist? Warum darf man denn einfach, also ganz viele Frauen erleben auch keinen Orgasmus, zumindest nicht den Freud gerne gehabt hätte, den sogenannten Reifenorgasmus, das sei ja der vaginale Orgasmus und alles andere sei gestört. Also wir müssen vorsichtig sein, aber bei diesem ganzen Sexualität, was ich oft erlebe, ist, dass durch die ganzen Medien, durch die Zeitungen und durchs Fernsehen bestimmte Normen verbreitet werden und dann heißt es, und ich hatte schon mal gesagt, es gibt jetzt die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, wenn du mehr als 7-mal die Woche miteinander schläfst. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir sagen, das ist dann gestört.
Mhm.
Sondern alles in der Sexualität ist erlaubt, alles, solange es beide wollen und nichts ist gestört, auch wenn ich keine Erektion kriege.
Der Umgang mit Sexualität ist nicht einfacher geworden, schon weil wir jederzeit Zugang zu Pornos haben. Und weil wir uns über die sozialen Medien ständig mit Menschen auf der ganzen Welt vergleichen, die sich schön, sexy, erfolgreich präsentieren. Ich kann oder muss damit leben, dass Brad Pitt und Tom Cruise älter sind als ich und trotzdem besser aussehen. Aber klar, solche Bilder machen was mit uns. Doc sagt, da hilft Reden. Und dann stellen wir fest, dass wir mit unseren Gefühlen nicht alleine sind und dass in langjährigen Beziehungen sexuelle Unlust ein großes Thema ist.
Und da heißt es immer, dass es eher bei den Frauen der Fall wäre als bei den Männern. Wobei meine Frau mir noch mit auf den Weg gegeben hat, hierfür hat sie in dem Podcast gehört, es muss gar nicht bedeuten, dass die Frauen weniger Sex wollen, sondern sie wollen vielleicht den Sex nicht mehr mit ihrem Partner. Sondern
genau, ja, es gibt keine sexuelle Unlust, heißt der Spruch, sondern nur die falschen Partner.
So, genau. Ja. Und das ist bei Frauen und Männern gleich.
Ja, aber nur ist das Problem, dass halt Männer sich leichter tun, ihre sexuellen Bedürfnisse den Frauen mitzuteilen, während die Frauen eben sich seltener mitteilen und sich häufig sozusagen, also das klingt jetzt ein bisschen provokant, sich sexuell schlechte Liebhaber züchten, weil sie eben nicht sagen. Ja, also wir Männer tun uns leider, wir tun uns leichter, über Sexualität zu reden, auch unsere Bedürfnisse zu äußern, während die Frauen uns eben einfach nicht zu guten Liebhabern, du bist dann ein guter Liebhaber bei einer Frau, wenn sie dich dahin bringt.
Es ist eine Generationenfrage. Hat sich das nicht mittlerweile geändert?
Dass das die hat Frauen sich da leider nicht geändert. Nein, wir haben heute noch in den Beziehungen wird Sexualität noch genauso verschwiegen und völlig diskret formuliert. Also es wird gar nicht formuliert, muss man sagen. Also in meiner Generation sowieso kaum und in deiner Generation auch nicht offen. Da redet man über Sexualität, aber man redet nicht über die eigene Sexualität.
Ja, und jetzt, wo du das sagst, hat sich sehr verändert. Fällt mir auch auf und ein, dass auch in meiner Generation wir Jungs untereinander eher selten.
Ja, und wenn du Paare eingeladen hast, das gibt es nur bei mir. Bei mir wird am Tisch, aber wenn wir Leute eingeladen haben, über Sex geredet, weil wir gerne darüber reden. Aber ist das bei dir so, wenn du Gäste eingeladen hast, dass ihr mal über Sex redet? Mhm. Also über Sexualität vielleicht, aber dass man mal über die eigene Sexualität spricht.
Nee.
Man redet über Reisen, man redet über alles, aber man redet nie darüber, was man mit der Sexualität ist. Und das ist immer noch so ein tabuiertes Thema.
Wäre das besser, wenn wir das täten?
Oder das kann ganz spannend sein.
Aber wäre das für unsere eigenen Beziehungen irgendwie von Vorteil? Weil nochmal, ich komme ja immer wieder zu dem Punkt, dass ich sage, wenn sowas ist, wie es ist, dann ist es ja okay, wenn es kein Problem ist. So, warum sollte ich das dann ändern?
Ja? Wenn es kein Problem ist, ja. Aber wenn es ein Problem wäre, dann wäre es doch schön, wenn ich mit guten Freunden am Tisch säße und würde sagen, Mensch, wir haben da ein Problem, wie ist das bei euch und so weiter. Und dann spricht man über die Dinge und dann relativiert sich manchmal auch vieles. Oder jemand kann einem etwas sagen, zum Beispiel sexuelle Unlustsyndrom ist häufig dadurch bedingt, dass Frauen halt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben und sie haben deswegen die Schmerzen, weil die Männer haben eine andere Orgasmuskurve, die geht ja ganz steil hoch und fällt dann ganz steil wieder ab, währenddem bei Frauen beginnt die schon freitags. Wenn sie sonntags sozusagen zum Orgasmus kommen sollen, sie brauchen lange, sie brauchen Atmosphäre, sie brauchen viel Vorbereitung und sie brauchen auch wirklich eine gute Beziehung dafür. Und dann sind Frauen oft zum Beispiel noch gar nicht feucht, wenn man halt wirklich zum Geschlechtsverkehr kommt, weil die Männer viel zu schnell wollen. Und dann haben die Frauen keine Lust, aber sie haben nicht keine Lust, sondern sie haben einfach nur keine Zeit gehabt, um sich auch mit diesem Partner vorzubereiten. Also sie haben den falschen Partner.
Wie viel Sex ist sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll, darüber zu reden, wie viel das ist? Oder
nein.
Nein, gibt es nicht.
Es ist aber nur, es ist sinnvoll, darüber zu reden, wo ist unser Begehren?
Ja.
Es geht nicht um die Zahl. Warum habe ich keine Lust, mit dich zu berühren? Warum hast du keine Lust, mich zu berühren? Das ist das Thema. Wo ist unser Begehren hingekommen, unsere Leidenschaft oder dieses, dass man wirklich, warum kuscheln wir nicht mehr miteinander? Warum küssen wir uns nicht? Dann sagt die Frau, ja, weil du Mundgeruch hast. Wichtige Mitteilung.
Ja, ja. Durchaus.
Durchaus.
Sehr wichtige Mitteilung.
Ja. Aber die passiert schon oft nicht. Die Frage ist nicht wirklich, warum haben wir keinen Sex, sondern die Frage ist, wo ist unser Begehren hin? Und dann auch die Frage, was tun wir denn dafür, damit wir begehrt werden?
Ja. Wenn wir den Zustand, der eingeschlafen ist, ändern wollen. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die damit total fein sind, dass dieses Begehren weg ist und trotzdem noch eine für sich adäquate, will ich jetzt mal sagen, Beziehung führen.
Dann wirst du aber immer feststellen, dass sie trotzdem noch Nähe haben. Dann wirst du immer feststellen, dass sie zum Beispiel Händchen, das ist dieses berühmte Pärchen, das da mit 80 auf der Bank sitzt, noch Händchen hält. Süß. Ja, die werden, also du wirst feststellen, dass eine Paare, die gar keine Nähe mehr haben, und das Wichtige ist doch nicht, dass sie keine Nähe mehr haben, das Wichtige ist, warum haben sie das Bedürfnis, nicht die Nähe zu haben? Diese Frage müssen wir uns stellen, das ist doch nicht die Frage, wie oft sie miteinander Sex haben oder penetrieren oder küssen oder ganz, sondern die Frage, warum wollen wir uns nicht mehr nah sein? Und das, was ich erlebe, ist eben, die Leute sind passiv und erwarten. Also wenn ich dann, wenn jetzt diese, wenn man nochmal ins Klischee gehen, Männer klagen und sagen eben, ich wünsche mir mehr Sex, dann frage ich ganz konkret, und was tun sie dafür, damit ihre Frau Lust auf sie hat? Und dann bleibt die Antwort aus. Und dann ist es ja heute auch immer noch so, es gibt nur Dessous-Läden für Frauen. Hast du schon mal Dessous-Laden für Männer? Den siehst du, wenn du bei G-Lernen gehst, also wenn wir für Homosexuelle, da gibt es das. Aber bei für eine heterosexuelle Beziehung haben wir doch keine Dessous. Wir wollen sexy sein, auch wenn wir die Unterhose unter den Schultern klemmen.
Absolut guter Punkt.
Und im Knie ein bisschen weiter sind.
Ich bin voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Absolut.
Ja. Frauen müssen sich wirklich schön zurecht machen. Wir brauchen das offensichtlich nicht. Und da fangen wir schon an. Und immer, wenn ich diese Frage stelle an Männer, dann kriege ich lange Gesichter und sage, was tun Sie denn für Ihre Frau attraktiv zu sein? Dann fragen sie, was könnte ich denn tun? Dann sage ich zum Beispiel mit Ihrer Frau sprechen. Zum Beispiel aktiv zuhören. Das ist was sehr, sehr Erotisches für Frauen, wenn man mit ihnen spricht und mit ihnen einfach mal sich für sie interessiert. Oder wenn man einfach eine Atmosphäre macht, wenn man sich Zeit nimmt zum Beispiel. Sexualität braucht Zeit. Da gucken mich auch ganz viele überrascht an. Oder Sexualität braucht einen geschützten Raum und einen gemütlichen Raum. Wie richtet man sein Schlafzimmer ein? Funktional. Ich will jetzt nicht fragen, wie du dein Schlafzimmer eingerichtet hast.
Natürlich willst du mich das fragen, aber ich sag's dir aber nicht.
Ja, ich glaube, du sagst.
Kommen wir von meinem verschlossenen Schlafzimmer zu einem Thema, nach dem ihr in den Kommentaren häufig gefragt habt: Seitensprünge und Affären. Angeblich hat sie jeder und jede zweite von uns. Aber erstmal eine Unterscheidung. Seitensprung ist eine ein- oder zweimalige Sache, hat wenig emotionale Bedeutung, ist rein sexuell. Eine Affäre geht weiter, auch auf der Zeitachse und mit Gefühlen. Und ich frage mich, warum machen wir das?
Deine Frage war, ob du da auch mal manchmal denkst, also das, was ich auch gelegentlich denke, oh, das mit der Frau würde ich aber gerne was erleben.
Jetzt kommt was sich echt zopfig anhört, aber wirklich so ist. Im Laufe des Alters und der Erfahrung, die ich mit meiner Frau mache, hat das insofern stark nachgelassen, als dass ich
aber mir... Aber es war mal da.
Ja, es war mal da.
Das aber meine ich, ja, ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit jemandem...
Aber was eher mal da ist, ist so eine Idee, dass man sagt, mal einen Seitensprung. Was man nicht möchte, wenn man eine gute Beziehung hat, man will sich nicht verlieben und eine Affäre haben. Oder also davon zu träumen, zumindest aus meiner Erfahrung, sondern es passiert dann mal halt, dass man in unkontrollierten Momenten meistens, dann kommen immer so Entschuldigungen, ja, ich war betrunken oder ich habe das und das gemacht und so, weil es eben moralisch so verpönt ist. Statt sich zuzugestehen, wir haben das alle in uns. Übrigens haben das auch Frauen in sich.
Absolut, ich sage ja.
Also, wir wollen das wirklich übergeschlechtlich machen.
Genau.
Die Lust, dass man mal Lust hat auf jemand anderen, sind höchstens moralische Bedenken, die uns davon abhalten, die ganze Zeit. Von der Lust her sind wir ja nicht monogam. Und das führt ja dazu, dass wir heute auch so Themen wie die offene Ehe diskutieren. Dass wir einfach möchten, natürlich möchten wir, aber wir möchten natürlich nicht das riskieren, was wir haben.
Also die Begründung für den Seitensprung ist die Lust, die in uns allen drin ist.
Ja, die Begründung ist auch hirnforscherisch zu machen. Wir haben ein limbisches System, da ist auch ein Lustzentrum drin. Und das limbische System, das Gefühlssystem, wenn das geflutet wird, wenn das wirklich getriggert wird, dann hemmt es das Denken. Es gibt ja schon diesen Spruch, dass Männer nur 5 Liter Blut haben, glaube ich, und die sind entweder unten oder oben. Und das ist falsch gesagt, natürlich in dem Sinne, sondern wir haben, wenn das Gefühlszentrum überflutet wird, wenn die Lust sozusagen anflutet, dann hört das Denken auf, zumindest bei Männern.
Dann kannst du nicht mehr
klar denken. Bei Frauen ist das Lustzentrum ja woanders. das hatte ich schon mal gesagt, in einer Sendung, nämlich im Hypothalamus, und da geht es um Atmosphäre. Dann hört bei denen auch das Denken auf. Also da wird dann auch, dir kommt die Lust wirklich so stark, dass man einfach in dem Moment überflutet ist. Also könnten wir sagen, von der Hirnforschung könnten wir alle freisprechen und sagen, wenn die Lust so stark flutet, dann sind wir nicht mehr unter Kontrolle.
Mhm. Aber wir haben ja die Vorstellung, und die kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Ja. Also die haben ja, ich hatte mal überlegt, wo kommt das her? Also dieses Thema der romantischen Liebe, der exklusiven Zweisamkeit.
Die kommst du immer wieder zu sprechen.
Ja, die ist ja aber auch erst vor 200 Jahren erfunden worden in Sturm und Drang und der Romantik.
Ja, aber
und
früher war sie ja ganz anders.
Ich wollte gerade sagen, im Blick auf die Menschheitsgeschichte ist das gar nicht in Stein gemeißelt, dass wir Menschen per se so sind, dass die, dass unser eigentliche
Aber wir wollen gern so sein. Das ist ja das Wesentliche. Das ist ja egal, ob wir biologisch so sind. Wir wollen gern so sein. Zumindest in unseren bürgerlichen Gesellschaften. Gibt ja andere, wo man die Ehefrau als Gast angeboten bekommt oder so. Aber wir wollen so sein. Und das ist immer wieder der alte Konflikt, den wir als Psychotherapeuten ja ständig erleben, dass Menschen eine Vorstellung davon haben, wie sie sein möchten und an ein Leben haben, wie sie sind. Und oft sind wir eben anders, als wir uns so gerne präsentiert hätten. Wir wären gerne monogam, wir wären gerne treu. Also ich erlebe das ganz oft, dass die Leute, wenn sie sowas machen, ein ganz schlechtes Gewissen haben. Mhm. Vertrauensbruch, das ist das große Thema dabei. Eigentlich gar nicht der Vorgang als solcher, sondern eben, du hast mein Vertrauen missbraucht. Ja, ich habe dein Vertrauen missbraucht, weil wir uns eine Erwartung aufgebaut haben. Ich habe noch nie die Erwartung an eine Frau gehabt, mit der ich zusammen war, dass sie mir treu sein könnte. Ja, der tut mir leid, entschuldige, aber das, ich habe noch nie, ich habe immer erwartet.
Ja, du hattest vielleicht nicht die Erwartung, weil du so viel Berufserfahrung und Realismus hast.
Ja, eben,
genau,
ja.
Aber es, also die
wenn doch jeder weiß, jede zweite Frau geht fremd. Also ja, aber, wie soll ich dann erwarten, dass meine toll ist? Nur weil ich so toll bin?
Absolut, aber es tut doch trotzdem weh, nein?
Natürlich tut es weh.
Okay,
was ist so schlimm daran, wenn was weh tut?
Man will Schmerzen vermeiden. Jeder will.
Nein, also, der Schmerz hat auch was Gutes.
Was hat er denn
der
Gutes?
Der Liebesschmerz ist ja was Dramatisches. Mein Gott, warum gibt es denn so viele Opern, die alle sich mit Liebesschmerz beschäftigen?
Die meisten gehen aber schlecht aus.
Ja, die gehen alle schlecht aus. Ja.
Willst du nicht haben? Na, pass auf, ich
mag diesen Schmerz.
Du magst den Schmerz, aber ich sag mal.
Weil ich dann spüre, wie sehr ich geliebt habe oder wie sehr ich
versuchen.
Liebe. Das tut so richtig weh.
Ja, Christian, das ist ja wunderbar. Ja. Du bist ein Typ, du gehst gerne in den Schmerz rein. Ich verstehe, aber die meisten Menschen wollen doch Schmerzen vermeiden, weil natürlich auch die Angst herrscht, dass wenn ich einmal den Schmerz erlebt habe oder dem anderen Schmerz zugefügt habe, das, was kaputt gegangen ist, was nicht mehr zu kitten
ist. Jetzt sag du mir, du mit den Frauen, mit denen, also bei deiner Frau auch und mit den Frauen, mit denen du zusammen warst, da gehst du immer davon aus, dass alle dir treu waren.
Nein.
Ja, also dann hast du doch die gleiche Erwartung wie ich.
Ja, aber trotzdem tut's weh.
Ja, aber du hast nicht erwartet, dass eine Frau dir immer treu ist. Also wenn sie dann mal fremd geht, dann ist es ja nur so, wie es halt ist.
Ja, das ist, ja, wobei 50-50
also
heißt ja auch,
ich?
Aber 50-50 heißt ja auch, dass 50% der Menschen es nicht tun.
Ach, und du kommst natürlich
Nein. Egal, 50% tun es, 50% tun es nicht. Ist irgendwas davon sinnvoller, auch für eine Beziehung, also diesem Lustprinzip nachzugeben, ist das vielleicht sogar beziehungsfördernd oder wäre es beziehungsfördernd, sich da am Riemen zu reißen und zu sagen, nein, ich tue es nicht.
Am Riemen zu reißen, ja. Allein der Begriff schon. Also wir wollen nicht überlegen, was du mit Riemen meinst.
Doch, genau das meine ich. Reiß dich am Riemen und lass es einfach.
Erklär dir das doch mal. Du bist doch dann, muss es nicht von dir persönlich sein, aber nehmen wir mal jemand an, dass er halt bis 30 jemand ist, der das Leben genossen hatte, der häufiger Wechsel hatte. Nee, sprechen wir von der Frau. Eine Frau, die sie immer wieder verliebt hat, Affären hatte und so weiter und so fort. Dann lernt sie Florian kennen, verliebt sich in Florian und dann, ab dann ist sie treu und dann liebt sie nur noch Florian die nächsten 40 Jahre. Was ist denn das für eine völlig realitätsferne Erwartung?
Ich habe doch diese Erwartung gar nicht.
Was bleibt denn, wenn ich doch vorher ein Typ gewesen bin, der das Leben genossen hat, der sich immer wieder mal da verliebt hat, mal dort verliebt hat, mal hier Sex gehabt hat, mal dort und dann mit einmal werde ich heilig, ja?
Nein.
Wo gehen denn meine ganzen Triebe hin? Meine Anerkennungsgeilheiten.
Hat es denn einen tieferen Sinn auch für die Beziehung, die man führt? Oder ist es nur zerstörerisch? Oder nochmal, sollte man es lassen oder sollte man dem Trieb nachgeben, den Seitensprung zu machen? Was ist gesünder,
das
Herr
kann
Doktor.
Man noch gar nicht, das kann man doch gar nicht so generell sagen. Das entscheidet die Situation. Es entscheidet die Situation. Ich glaube, es ist für viele gesünder, es nicht zu tun. Das ist die eine Hälfte, von der du sprachst, nämlich die hinterher wirklich sich solche Vorwürfe macht, weil die so moralisiert wurde. Das ist eben auch wieder, geht auch Richtung Erwartung, dann die so moralisiert wurde, dass sie mit dem schlechten Gewissen nie leben könnte.
Aber diese Moral ist okay.
Ja, natürlich, die sollten es dann auch nicht tun.
Genau, aber ja. Du verteufelst nicht diese Moral.
Nein, nein, ich finde es toll, wenn jemand so denkt und möchte es machen, ist in Ordnung.
Okay.
Ich finde es nur als schrecklich, wenn die andere Hälfte, die jetzt diese Moralisierung nicht hat in dem Fall, sich ständig alles versagt.
Okay.
Und ich kann auch nicht verstehen, das hast du mir auch noch nicht erklärt, wie soll das gelingen, dass wenn jemand wirklich ein Genießer des Lebens war, dass er mit einmal sagt, jetzt habe ich geheiratet, jetzt verliebe ich mich nicht mehr, jetzt habe ich kein Interesse mehr an anderen Frauen oder anderen Männern und so weiter und fort. Das ist die Lebenslüge schlechthin.
Ja, aber man verändert sich doch auch im Laufe der Zeit, oder?
Ach so, weil der Trieb nachlässt, ja. Denkst du?
Das weiß ich nicht, ob das eine biologische Geschichte ist. Vielleicht ist es aber auch eine geistige Entwicklung.
Ach so.
Könnte ja auch sein.
Eine höhere geistige Entwicklung, weil Treue bedeutet höhere geistige Entwicklung, oder?
Ich versehe das mit Fragezeichen, ja. Ich weiß es nicht. Ich
glaube nur, dass wenn ich halt...
Wenn du einmal der Typ oder die Frau dafür warst, dich schnell zu verlieben oder schnell mit jemandem ins Bett zu hüpfen, ist... Die Frage, bleibt das ein Leben lang so oder verändert sich das vielleicht doch?
Ja, und
ich würde sagen, es verändert sich durchaus.
Ja, das ist das Schöne, dass du daran glaubst. Da gibt ja auch ein paar,
und du glaubst nicht daran.
Ein paar Therapeuten, die daran glauben, dass die Persönlichkeit sich im Alter noch verändert. Früher hat man keinen über 60 in Analyse genommen, weil man gesagt hat, da ist sowieso nichts mehr zu machen. Heute sagt man auch, die Hirnforschung sagt zum großen Teil zumindest, sagt, Persönlichkeit ist determiniert ungefähr mit Ende 20. Da ist sie, da passiert nicht mehr viel. Dann gibt es neuere Forschung, die zeigen, es gibt noch eine Verhaltensänderung.
Ja, okay, die Forschung ist in der, was glaubst du?
Wenn du bis 30 Jahren ein Filou gewesen bist, dann bleibst du es.
Echt?
Ja. Aber du tust es dann vielleicht nicht mehr, weil du eben deine moralischen Vorstellungen hast und auch so eine Beziehung gefunden hast, die dir so wertvoll ist, weil deine Frau eben andere Erwartungen hat. Kann ja auch sein, dass du an eine Frau kommen würdest, die würde sagen, ich erwarte nicht, dass du treu wirst. Könnte ja auch sein.
Okay, aber pass auf, dann bleibst du der Filou, aber du gehst damit anders um.
Ja, du gehst
okay,
damit anders um.
Okay, alles klar, dann kommen wir da.
Aber der Filou ist trotzdem in dir.
Klar, aber du kannst ihn besser handeln.
Ja, also ich beherrsche, ich reiße mich am Riemen, um das nochmal anzugreifen.
Ganz genau. Jetzt haben wir überhaupt erstmal...
Aber gelegentlich verliere ich die Kontrolle.
Muss ja nicht
ist
sein.
Ist dir noch nie passiert.
Ja, pass auf. Na, der zweite Punkt, du hast es ja unterschieden, ist Affäre.
Ja.
Also das ist dann schon ein häufigeres mit der gleichen Person außerhalb deiner eigentlichen
Beziehung. Das ist halt
Verlieben,
ja.
Und dann kommt das Verlieben schnell dazu.
Ja. Und dann wird es gefährlich.
Dann wird es gefährlich. Warum? Weil man dann zwischen zwei Stühlen sich befindet.
Weil es dann wirklich Bedeutung, weil es emotional wird. Und weil das Gehirn dann natürlich wirklich auch in einen, wie man sagt, Appetenz-Appetenz-Konflikt kommt. Also es möchte beide Sachen haben. Und dann kriegen wir das, was wir halt eben haben. Dann kriegen wir auch viele Scheidungsgründe oder da kommt es dann, da geht es dann, kann es dann auch Richtung Trennung gehen. Weil mit einem Mal die Gefühle natürlich mich wirklich in diesen Ambivalenzkonflikt bringen. Also das ist natürlich was ganz anderes, hat eine andere Wertigkeit, aber da geht es auch weniger dann um Sex. Es geht vielleicht auch um Sex, weil man ihn vielleicht schon anders erlebt, aber es geht dann vor allen Dingen um das Gefühl. Man kann ja auch einfach, ich weiß gar nicht, was wäre wirklich schlimmer, wenn deine Frau sich in einen anderen verliebt und sich nur verliebt und keinen körperlichen Kontakt hat oder wenn sie mit jemandem anderen körperlichen Kontakt hat, ohne sich zu verlieben.
Ja, also das ist ja eine Suggestivfrage insofern klar. Das ist das, ja, das Entscheidendere sind die Gefühle, das ist so,
ja.
Würde ich sagen. Ne? Weil, ja. weil da kannst du ja auf den Kopf stellen, so, ne? Da kannst du ja nichts gegen machen. Also wenn du das
aber die
nicht...
die Vorstellung, dass sie mit ihm körperlich das macht, was sie mit dir macht, ist auch nicht gerade
so schön. Ist auch nicht super.
Also für dich gerade, also.
Ist auch nicht, ist überhaupt nicht super. Aber gegen die...
Aber wenn du sie liebst, dann müsstest du ihr das doch gönnen.
Gegen Gefühle ist da nichts zu machen.
Wenn du sie liebst, dann müsstest du ihr doch mal einen geilen Orgasmus mit jemand anders gönnen. Also vorausgesetzt, der wäre jetzt auch so ein toller Liebhaber wie du.
Mhm. Ja. Ja, aber da ist du hast es ja auch schon gesagt, dass bei der Frau noch mehr Stimulation darüber besteht, wie die Beziehung zu dem Sexualpartner ist.
Ja.
So. Und wenn das dann mit einem anderen Partner so toll wäre wie mit mir, dann wäre ja die Voraussetzung auch, dass da emotional mehr passiert. Ja. You know? Und das macht es dann schwierig an der Stelle. Ja.
Es sei denn, sie hat eben, also was wir bei den Seitensprüngen wissen, ist, dass sie häufiger eben begleitet sind von Kontrollverlusten. Also eben entweder mit Drogen oder Alkohol. Mhm. Und das dann die Hemmschwelle runternimmt einfach und sowas, während dem Verlieben natürlich ein Prozess ist.
Okay, dann sag mal so, deine Message ist Thema Seitensprung, leave it or let it, macht aber nichts im Grunde genommen auf deine, in Bezug auf deine eigentliche Beziehung.
Mach nichts gegen deine Überzeugung. Wenn du jemand bist, der von sich die Überzeugung hat, ich möchte ein treuer Ehemann sein und ich möchte für meine Beziehung einfach wirklich auch nur monogam sein, dann lass es, weil du wirst dein Leben lang nicht froh.
Mhm.
Wenn du einen schlechten Charakter hast wie ich oder sowas, dann tu's.
Und das Thema Affäre ist beziehungsgefährdend, weil da Gefühle im Spiel sind.
Ja, weil da die Gefühle natürlich hochkommen und diese Gefühle dann wiederum so beziehungsgefährdend sind, dass es wirklich auch zur Trennung kommen kann.
Wie sollte der Mensch damit umgehen, der beschissen wird, betrogen wird?
Also dieser Begriff Betrogen immer schon ist, wenn ich betrogen werde, dann habe ich mich selbst betrogen, weil ich von dir erwartet habe, dass du mich nie belügst und mir immer und ich dir immer vertrauen kann. Und mit dieser Erwartung an Menschen heranzugehen, das kriege ich jetzt wieder, da kriege ich wieder viel Fett ab, wenn ich das jetzt sage. Mit dieser Erwartung, die ist unrealistisch. Wenn du in eine Beziehung reingehst, dann solltest du wissen, es gibt eine hohe Gefahr, dass dein Vertrauen missbraucht wird.
Und das musst du abkönnen.
Das musst du abkönnen, sonst kannst du nicht in eine Beziehung reingehen. Mit dieser Anspruch reinzugehen, der werde ich nie belogen werden, der wird mir immer treu sein, das wird immer ehrlich sein. Das sind Ansprüche, den kann man in irgendwelchen Büchern formulieren, die entsprechen nicht der Realität.
Jetzt würde ich aber mal behaupten, da musst du aber einen weiten Weg gehen, um dahin zu kommen, dass man das ab kann, was du jetzt formulierst. Weil ich würde sagen, dass die allermeisten
das
Menschen...
Das nennt man Resilienz, ja.
Resilienz, ja, wow. Ja. Das, also ich kann mir vorstellen, dass man da im Laufe eines Lebens, im Laufe einer Beziehung hinkommt.
Ja.
Wenn ich zurückdenke, wenn ich in meinem Leben 10, 15, 20 Jahre zurückdenke, hätte ich mir das nie vorstellen können, was du gerade eben erzählst. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir das schon eher vorstellen kann.
Haben wir das nicht alle, dass sich unsere Normen im Laufe des Lebens verändern, weil wir realistischer werden? Ist das nicht ein Prozess? Nennt man den nicht auch Weisheit oder sowas? Wo wir dann wirklich anerkennen, dass die Realitäten des Lebens anders sind als unsere Träume, unsere Wünsche, unsere...
Das Erkennen der Realität ist das eine und das aber hinzubekommen, damit umzugehen, ohne dass es einen selber so fertig macht, dass man die Beziehung hinschmeißt oder so, wäre der zweite Schritt.
Das wäre der zweite Schritt. Wenn ich wirklich akzeptiere, dass Realitäten so sind und deswegen nicht enttäuscht bin. Also wenn du von Betrogen sprichst, dann habe ich mich eigentlich selber betrogen. Wir wollen diesen Sprich nicht immer wieder bringen mit der Enttäuschung, ich bin nicht enttäuscht, sondern ich habe mich getäuscht. Ja? Also wenn ich mit diesen unrealistischen Erwartungen an das Leben herangebe, dann werde ich auch immer wieder auf Erlebnisse stoßen, die mir wehtun, weil ich die unrealistischen Erwartungen habe.
Das heißt, ich heißt es im Umkehrschluss, aber ich muss einfach alles so hinnehmen, wenn meine Partnerin, mein Partner mich entweder mit einem Seitensprung, was einmalige Geschichten oder
aber
mit
einer Affäre nicht leiden. Ich muss es nicht hinnehmen. Ich werde nie hinnehmen, wenn meine Freundin mich betrügt.
Was machst du
dann? Aber ich leide, dann beende ich die Beziehung.
Ah, du würdest deiner Freundin nicht zugestehen, dass sie mal mit einem anderen was anfängt?
Ja, ich will sie für mich haben. Aber es tut mir nicht weh, wenn sie es tut. Verstehst du einfach? Ich rechne damit, dass sie es tut. Ich habe auch bei anderen Frauen, mit denen ich zusammen war.
Aber ist das nicht ein blödes Gefühl auch für deine Freundin, wenn sie weiß, jo, also der hier Christian, dem liegt so halbgasmäßig nur was an mir.
Das
wenn
Argument, ich, dann liebst du mich auch nicht. Ja, jetzt kommst du mir jetzt rüber.
Wenn du gleich zur nächsten wanderst, genau. Wenn sie einen...
Ich wandere nicht zur nächsten, ich beende die Beziehung. Das heißt, dass ich ja danach allein sein kann oder sonst was. Aber ich
das heißt, wenn sie
Frau
sich in deiner Definition völlig normal verhält, weil sie dem normalen Bedürfnis nachgeht mit jemand anderem, entweder weil sie hart gefeiert hat oder sowas anzufangen und dann zu dir sagst du, Christian, pass auf, am letzten Wochenende musst du sagen, da bin ich mit Schnick, Schnack, Schnuck ins Bett gegangen, dann würdest du die Beziehung beenden?
Ja, natürlich. Aber ich würde nicht leiden.
Bist du aber sehr dünnhäutig.
Ich bin nicht dünnhäutig.
Also du würdest sofort bei einem so einen lapidaren, jetzt sagen wir es mal so, dahin, nicht Fehltritt.
Ich habe die Vorstellung, die hat ja auch die Vorstellung von mir, dass ich das nicht tue. Und sie wird die Beziehung auch beenden, wenn ich es nicht tue. Aber wir werden beide nicht großartig leiden, weil wir wissen,
ja, aber ist
dass
die
das
Beziehung
so
nicht, ist die Beziehung nicht so
ich weiß,
toll
wenn man
und
liebt,
so
dann
wertvoll,
dann bricht das Herz. Ja.
Dass man, nein, aber ist es nicht so viel wert, die Beziehung zu dieser Frau, dass du sagst, so, okay, schwamm drüber über diesen Seitensprung, ich will mit dir zusammen sein.
Ja, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal so postuliert, für andere Menschen, ja.
Aber nicht für dich?
Für mich nicht, ne.
Wow, das ist mal eine Aussage von Docs. Was sagt ihr dazu? Wie geht ihr mit Seitensprüngen und Affären in der Beziehung um? Und wie findet ihr, dass Docs sagt, was ich als Therapeut rate, gilt nicht unbedingt auch für mich, privat? Ich musste da erstmal tief atmen. Klar, Docs betont immer, dass es keine Normen gibt und jeder seinen Weg finden muss. Aber trotzdem, für mich ist es Futter zum Nachdenken. In der nächsten Folge wird es um das Ende von Beziehungen gehen und warum wir uns so schwer trennen. 40 Plus, die Podcast-Therapie, könnt ihr jetzt auch live erleben. Christian Peter Docs und ich sind am Samstag, den 27. September bei der SWR Regio-Tour in Schwäbisch Gmünd auf der Bühne. Los geht's um 18 Uhr im Prediger. Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt, findet ihr auf swr.de. Wir freuen uns wirklich sehr auf euch.